Am 29. April 1986, drei Tage nach der Havarie des Reaktor 4 in Tschernobyl, war in der Ostberliner Zeitung Neues Deutschland auf der fünften Seite eine winzige Meldung der sowjetischen Nachrichtenagentur TASS abgedruckt. Im Kernkraftwerk Tschernobyl in der Ukraine hat sich eine Havarie ereignet. Einer der Kernreaktoren wurde beschädigt. Es wurden Maßnahmen zur Beseitigung der Folgen ergriffen. Den Betroffenen wird Hilfe erwiesen. Es wurde eine Regierungskommission eingesetzt. Manche Bürger der DDR wussten zuvor bereits aus den westlichen Medien, dass eine radioaktive Wolke aus dem östlichen Europa Gesundheit und Leben von Millionen Menschen bedrohte. Andere hatten diese Information nicht und sollten es auch in den folgenden Jahren nie in vollem Ausmaß erfahren. Während in der Bundesrepublik Jodtabletten verteilt wurden und in 1000 Kilometer Entfernung der Katastrophe in Skandinavien die Geigerzähler Alarm schlugen, wurde auf den Sportseiten von der Friedensfahrt, dem sozialistischen Pendant zur Tour de France, berichtet. Zum ersten Mal startete das größte Amateur-Etappenrennen der Welt in Kiew. Bis Tschernobyl beträgt die Entfernung nur gut 100 Kilometer. Von den 19 gemeldeten Mannschaften traten 9 nicht an. Lediglich Finnland und Frankreich waren als westliche Teams vertreten. Die DDR-Sportler hatten nur eine Wahl. Entweder sie folgten der Direktive der Oberen oder hätten ihre sportliche Karriere als beendet betrachten können. Es gab einen Befehl vom Deutschen Turn- und Sportbund. Ihr startet. Es muss ein Zeichen gesetzt werden, dass keine Gefahr besteht, erinnert sich mit Uwe Raab, einer der 7 Fahrer. Nach 7 siegreichen Etappen gewann Olaf Ludwig aus Gera und wurde von da an von vielen nur noch der strahlende Sieger genannt. Inoffiziell natürlich, denn genau diese Formulierung war den Journalisten von der zuständigen Stelle bereits während des Wettkampfes untersagt worden. Viele DDRler wurden durch einen Nebeneffekt der Einschränkungen im Westen stutzig. Es gab plötzlich in den sonst so leeren Obst- und Gemüseläden Gurken, Paprika und vor allem ganz, ganz viele Tomaten. Alles Erzeugnisse der sozialistischen Landwirtschaft, die nicht mehr für Devisen in den Westen exportiert oder viel günstiger als sonst aus dem Westen importiert werden konnten. Da aber viele Bürger des östlichen Deutschlands bereits aus den Westmedien informiert waren und so die beschönigenden und verharmlosenden Meldungen der Staatsführung umgangen hatten, blieben die Regale ungewohnterweise vielerorts voll. Die Lösung des Problems war ebenso einfach wie pragmatisch, denn in den folgenden Wochen konnten sich sowohl die Schulkinder als auch Kindergarten- und Krippenkinder über viel Gemüse in vielerlei Form als Beilage ihrer Mittagessen freuen. So musste schlussendlich nur wenig weggeschmissen werden. Die Staatsführung der DDR ließ als eine der ersten in Europa eine Zahlentabelle mit den Radioaktivitätswerten der Luft zwischen dem 30. April und dem 2. Mai 1986 veröffentlichen. Mitgeliefert wurde die Interpretation, dass eine Stabilisierung auf einem niedrigen Niveau eingetreten sei. Dass die Strahlung in den Tagen vor der Messung um den Faktor 1000 höher gewesen war und auch in der Folge noch einmal auf das Hundertfache stieg, sollte allerdings vorerst niemand erfahren. Die Vergleichswerte wurden schlicht nicht erwähnt. Es sollte ja auch niemand verwirrt oder schlimmer noch unnötig beunruhigt werden. Vermutlich aus ähnlichen Gründen verschwieg man, dass Regenfälle in Sachsen-Anhalt den Boden verseucht hatten und einige Milchproben eine Radioaktivität aufwiesen, die bis zu 700% über dem Grenzwert für Säuglinge lag. Unzählige Menschen hatten keine Möglichkeit, der Bedrohung in ihren Lebensmitteln zu entgehen. Etwa einen Monat nach dem GAU meldeten sich dann Wissenschaftler der DDR. Der Sprecher des Staatlichen Amtes für Atomsicherheit und Strahlenschutz erklärte, eine Überprüfung der Sicherheit in den Kernkraftwerken der DDR sei nicht relevant. Wir haben ganz andere Reaktoren. Und diese seien sicher und besäßen höchsten technischen Standard. Wobei eigentlich auch der Reaktortyp in Tschernobyl als im Prinzip sicher einzuschätzen sei, äußerte Professor Dr. Günther Flach, Direktor des Zentralinstituts für Kernforschung in Dresden-Rössendorf. Dies sei auch einwandfrei bewiesen. Und daher habe Flach nicht das geringste Verständnis dafür, dass man die technische Situation, die jetzt im Reaktor in Tschernobyl eingetreten ist, zu einer derartigen Kampagne nutzen kann, um die friedliche Nutzung der Kernenergie insgesamt zu verteufeln. Berühmt wurde ein Vergleich des Chefs des Staatlichen Amtes für Atomsicherheit und Strahlenschutz, Professor Dr. Georg Sitzlack. von bundesdeutschen Journalisten im Mai 1986 auf die Havarie in Tschernobyl und die weitere Nutzung der Kernenergie angesprochen, sagt Zitzlack:
"Na, jeder Schuster klopft sich mal auf den Daumen. Wenn das der Maßstab wäre, hätten wir keine Schuhe."
Im Frühjahr 1987 erschien auch in der DDR Christa Wolffs Buch Störfall Nachrichten eines Tages im Berliner Aufbauverlag. Hier heißt es: "O Himmel strahlender Azur, nach welchen Gesetzen, wie schnell breitet sich Radioaktivität aus? Günstigen und ungünstigenfalls. Günstig für wen? Und nützte es denn den unmittelbar am Ort des Ausbruchs Wohnenden wenigstens, wenn sie sich durch Winde begünstigt verbreitete?" Am 25. Juni 1986, 2 Monate waren seit der Katastrophe von Tschernobyl vergangen, schickte sich dann auch Erich Honecker an, seinen DDR-Bürgern in einem Interview einen fachkundigen Rat zu erteilen, wie sie sich am besten gegen radioaktive Strahlung schützen können. Seine Mutter habe den Salat für die 6 Kinder stets gewaschen. Allerdings ließ der SED-Chef in dem Interview auch sein Unbehagen an der Entwicklung der Kernkraft durchblicken, denn er sagte:
"Ich bin der Meinung, dass die Kernkraft nicht das letzte Wort ist."
Das Zitat "Niemand hat die Absicht, ungewaschenen Salat zu essen" wird allerdings fälschlicherweise ihm zugerechnet.